Herzlich willkommen zum 18. Spielverlagerung Podcast. Mein Name ist Tobias Wagner. Ich darf heute als Ersatzmoderations-Tobias fungieren. Und bei mir sind Martin Raffelt.
Moin.
Konstantin Eckner.
Hallo.
Und Tim Rieke.
Du bist übrigens der erste Moderator aller Zeiten, der auf Anhieb weiß, der wie viel Podcast das ist.
Ja, das habe ich gerade schon nachgeschlagen. Ja. Und dabei habe ich natürlich den 17. Podcast gefunden und da ging es um das Champions League Viertelfinale. Das ist ja mittlerweile vorbei. Das heißt, Thema heute, passend zur Auslosung, das Champions League Halbfinale. Und die entsprechenden Begegnungen gehen da am besten direkt mal in der Reihenfolge der Auslosung. Das heißt, zuerst Real gegen Bayern. Da gibt es ja schon eine kleine Vorschau von uns auf Facebook. Und die erste Frage, die da gestellt wird, ist, ob die Bayern das Zocken Ronaldos bestrafen. Was glaubt ihr denn da?
Ja.
Ja. Kannst du mal ein bisschen ausführen?
Ronaldo ist zwar langweilig, aber nicht bescheuert. Deshalb wird das schon entsprechend ausgejuiced werden. Ich vermute mal, dass Rafinha dann rechts spielt und Lahm rechter Sechser, würde ich mal vermuten. Und Lahm dann quasi die indirekte Absicherung für Rafinha ist, so dass wahrscheinlich Ronaldos direkte Wege in die Spitze nach Ballverlusten von Boateng geblockt werden können mit der Dynamik. Und falls dann Ball nach außen kommt, ist dann Lahm relativ fix da und so dürfte man eigentlich Bayern, glaube ich, relativ simple Möglichkeiten, diese Umschaltgefahr relativ effektiv auszuschalten. Oder, Tim? Was meinst du? Spielen die das so?
Hört sich gut an. Ich hoffe mal, dass sie es auch machen. War kein ein, ja.
Ja, eigentlich,
was anderes, wer, ich glaube, weiß nicht. Was könnte er sonst machen eigentlich? Fällt mir da nichts ein, was auf der Hand liegen würde bei ihm. Also eigentlich passt es schon. Wird auch wahrscheinlich ganz gut funktionieren.
Könnte eventuell noch sein, also bei Barcelona hat es ja damals gemacht mit Alves, dass sich Alves auch teilweise einfach zurückgehalten hat. Eventuell könnte es ja auch sein, dass er quasi diese Lahm-Rolle, die ich beschrieben habe, so herstellt, dass er halt Lahm als Rechtsverteidiger spielen lässt.
Und den dann einrücken lässt, oder was?
Und ihn halt, genau, hineinkippen lässt, so. Und dann bräuchte man halt jemanden, der die Breite hält als Außenspieler. Da gibt es ja auch Varianten, aber würde ich auch sagen, liegt eigentlich nicht so vorhand. Ja, weiß nicht, erscheint mir auch von den Abläufen her nicht so gefährlich für Real, wenn da dann jemand irgendwie an der Seitenlinie in die Mitte, also wenn das jetzt zum Beispiel Robben wäre, der in die Mitte zieht, das können sie, glaube ich, ganz gut verteidigen, wenn da ein Außenverteidiger durchrusht, unbewacht, glaube ich, gefährlich.
Das Rausschieben von Lahm, das passt uns ganz gut eigentlich.
Wie sieht es ja von der anderen Seite aus? Wird Real insbesondere dann auf der linken Seite Probleme bekommen oder eher schon generell von der gesamten Spielausrichtung? Wird Bayern gar nicht also darauf quasi gehen, weil sie ja mehr doch auch nicht auf Dominanz setzen und gar nicht so auf direkte Konter?
Tja, du verfolgst ja Real ein bisschen mehr. Was erwartest du dir denn von Ancelotti? Macht er dann irgendwie eine Anpassung? Also gegen Barcelona haben sie ja so relativ standardmäßig verteidigt. Das ist ja immer so ein bisschen problematisch. Vor allem haben sie ja keinen Zugriff im Sechserraum dann, wodurch sie auch jetzt nicht so richtig stabil waren gegen Barca. Das ändern oder versuchen die einfach so durchzukommen?
Ja, ich denke mal, es wird keine speziellen Anpassungen geben. Außer vielleicht, dass sie tatsächlich wie jetzt im Rückspiel in Dortmund das Ganze versuchen, ein bisschen 4-5-1-Liga und ein bisschen tiefer so generell zu spielen, weil normalerweise ist es ja schon so, dass das immer so ein bisschen improvisiert ist. Also direkt im Umschaltmoment baut man erstmal ein 4-3-3 auf, dann kommt Bale zurück, dann wird es ein 4-4-2 und wenn Ronaldo dann noch dazu kommt, dann wird es halt irgendwie ein 4-1-4-1, 4-5-1. Da gibt es halt auch generell ziemlich viele Wechselbewegungen, wenn dann die Außenverteidiger schon vorgerückt sind und so. Und das ist eigentlich schon wirklich eine anfällige Stelle von Real, würde ich sagen. Mhm. Weil gerade durch diese ganzen Umbauten und Abstimmungen, die da stattfinden, kann man das eigentlich ziemlich gut bespielen. Das hat auch zum Beispiel Atletico im letzten Spiel gegen die ganz gut gemacht. Also ich sehe generell skeptisch für Real in dem Spiel.
Ja, ich eigentlich auch. Also offensiv hat Bayern meiner Meinung nach sehr viele Möglichkeiten. Wobei auf der anderen Seite hatten sie ja jetzt zuletzt schon auch gegen Man U, gegen so relativ simple, tiefstehende, kompakte Reihen, hatten sie unüblich viele Probleme. Von daher könnte es vielleicht auch ein bisschen hektisch werden. Und vor allem wird es schwieriger, also ich glaube, aus dem Aufbauspiel heraus ist Real generell diese Saison, glaube ich, schwieriger zu verteidigen als im Konterspiel.
Genau, das ist halt die zweite Frage, die ja auch noch da steht. Wird Real denn überhaupt versuchen, das Aufbauspiel dann auch durchzuziehen oder wird immer sofort versucht zu kontern? Was denkt ihr da?
Naja, die können ja bei einem eigenen Abstoß nicht kontern. Also die Frage ist eher, ob dann Bayern in dem Moment Zugriff. Also die werden sicherlich Konter versuchen, wenn sie Balleroberung haben, aber jetzt aus ruhenden Situationen werden sie sicherlich auch versuchen, ins Aufbauspiel zu kommen. Und die Frage ist, ob sie da halt da Ruhe bekommen oder ob Bayern das direkt ersticken kann. Das Zweite ist relativ schwierig, finde ich, gegen Real.
Ich denke auch. Also bisher hat eigentlich Real es immer ganz gut hinbekommen, wenn sie denn mal aufbauen müssen, das auch vernünftig zu machen. Außer jetzt tatsächlich gegen Dortmund in der ersten Halbzeit.
Ja gut, aber da hatten sie ja auch, also da hatten sie ja Ballbesitz. Also ins Ballbesitzspiel reingekommen sind sie ja erstmal, sind sie dann nur nicht vorwärts gekommen, weil das Pressing halt sehr ausgerichtet war.
Also sie sind halt nicht in ihre Mechanismen gekommen, die sie dann normalerweise so abrufen.
Ja, muss man vielleicht auch nochmal allgemein kurz einen Einwurf machen, dass ja auch Schnellangriffe gegen ein hohes Pressing sind ja keine Konter, sind Schnellangriffe. Ja? Also sind da wird ja nicht die Unordnung der gegnerischen Offensive bespielt, sondern das Aufrücken im Pressing ist ja sehr unterschiedlich. Er hat jetzt eben Tim noch weise im Hintergrund, sprich schriftlich im Chat angemerkt, dass sowas, was ich generell mal anmerken möchte oder ab und zu mal anmerke, dass das oft verschmissen wird miteinander. Das ist voll in Ordnung, dass man das macht.
Ich wollte euch nur nicht unterbrechen.
Ja, danke. Wie denkt ihr denn, wie Guardiola verteidigt gegen Real Aufbauspiel? Angriffspressing konsequent oder eventuell sogar ein bisschen zurückgezogen?
Tiefer, glaube ich.
Ja?
Ja. So, was sowieso nicht. Was?
Wann hast du die Saison mal tiefer verteidigt? Anders macht, oder? Spielt ihr doch fast immer Angriffspressing, oder?
Ich finde es eigentlich in der Rückrunde nicht mehr so extrem. Also phasenweise auch tiefer und normaler. Ich glaube generell, dass er irgendwas Spezielles für Modric sich ausdenken wird und das dann mit einer bisschen tieferen Ausrichtung kombiniert. Aber was das genau sein wird, keine Ahnung, könnte auch mal etwas Kreatives sein. Ich kann ihn da nicht einschätzen, so.
Ja, die Defensivanpassungen sind irgendwie immer irgendwas, so, ne?
Ja.
Ich finde, man steigt da auch so, man kriegt wenig Gelegenheit, sich damit zu beschäftigen, weil die immer so, weil das
kurze
Phasen sind, so.
Ja, ja.
3 Sekunden gegnerischer Spielaufbau, dann lang der Ball vorbei, so. Da weiß man nicht so richtig, welche Pressing-Mechanismen dahinter sind, weil die sind immer nur 3 Sekunden zu sehen. Also das wird, glaube ich, für mich der interessanteste Punkt an dem Spiel, so. Was passiert um Modric herum?
Hat Ancelotti denn überhaupt schon mal irgendwie Spiele gehabt, wo er spezielle Anpassungen an den Gegner vorgenommen hat, also zum Beispiel im Klassiko? Ich persönlich kann mich nicht dran erinnern, aber ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch einfach was verpasst.
Könnte man vielleicht Paris gegen Barca nehmen, letzte Saison? Dann der so ein bisschen 4-4-2-mäßig gespielt, mit Konterfokus und relativ flexibler Defensive. Da war ja zum Beispiel die Anpassung, dass Beckham Sechser spielte, was ganz nett war für die Kontermomente dann. Dann im Konter Longball Fokus auf Ibra war das dann, glaube ich, und so. Ja, das war jetzt strategisch ziemlich gut, taktisch nicht so detailliert ausgetüftelt, aber halt mit einem guten Schuss Flexibilität versehen, so dass die Spieler das dann selber ganz gut regeln konnten in der Grundmechanik. Sowas könnte ich mir grundsätzlich schon vorstellen, ist ja eigentlich auch die Basis von Real, also die ist ja auch eine gewisse Flexibilität im Pressing und so. Vielleicht macht man da gegen so ein extremes Ballbesitzspiel dann das ein bisschen 4-4-2-mäßiger, also weiß nicht, Ronaldo, Mittelstürmer oder so.
Aber das Konsequente wäre ja wahrscheinlich sowieso der erste Umschaltmodus quasi.
Ja, aber es ist ein bisschen schwierig zu sagen, würde ich sagen. Müssen wir mal länger durchanalysieren, wie da wirklich Wechselwirkungen sind. Deshalb, ich finde auch, Bayern-Spiele sind so schwer zu previewen, weil man halt nicht weiß, was Guardiola aufstellt. So. Ja. Es sind halt 10 verschiedene Mannschaften bei Bayern, so. Man weiß nicht, welche spielt.
Ja, bei Real ist ja eigentlich schon ein bisschen vorhersehbarer. Glaubt ihr, dass es irgendwelche personellen Anpassungen geben könnte? Und wie könnten die aussehen?
Könnte es schon sein. Ich würde Ancelotti sogar zutrauen, dass er Benzema draußen lässt, Ronaldo als zentralen Mann bringt, Isco als links oder rechts und dann Bale links, irgend sowas in der Richtung, um da mehr im Zentrum Kompaktheit herzustellen gegen Lahm und Schweinsteiger. Und Ronaldo dann einfach als sehr simple Taktik, was gerade auch schon erwähnt wurde, eben einfach als Sprinter an der letzten Reihe.
Interessant wäre eventuell ein extremer Zentrumsfokus, Ball nach außen leiten, die Außen ein bisschen öffnen und dann zum Beispiel so ein 4-3-2-1 mit Ronaldo vorne und dahinter Isco Bale wäre ganz witzig.
Genau.
Weil, weil man auf die Weise halt Isco als Nadelspieler im Umschaltmoment einsetzen könnte, der das Gegenpressing, der sich aus dem Gegenpressing windet und dann Bale und Ronaldo sozusagen entfesseln kann. Das wäre ganz witzig. Dafür haben sie auch das Personal. Das ist eine Rolle, die zu Xabi gut passt. Da kannst du Ilera Mendy und Modric oder vielleicht auch Di Maria auf den Halbpositionen einsetzen. Das passt auch ganz gut. Das wäre schon interessant. Oder eigentlich könnte ich mir auch vorstellen, eine Fünferkette. Weiß nicht, aber das macht Ancelotti, glaube ich, nicht. Ne? Der ist schon Verfechter der Viererkette. Sonst wäre grundsätzlich halt eine Fünferkette mit Ramos, Varane und Pepe. Das wäre ja potenziell sehr krass. Also nach vorne dann eine Dreierkette mit zwei Halbverteidigern. Die sind ja alle drei sehr, sehr krasse Halbverteidiger mit ihrer Dynamik. Das wäre dann auch ein bisschen schwerer zu verteidigen. Das wäre eigentlich auch eine geile Variante, aber ist wahrscheinlich nicht so Ancelotti-like.
Ja, glaube ich auch nicht. Also wenn dann halt jemand auf dem Mittelfeld, der sich halt situativ mal einreiht, aber nicht so konsequent. Mhm. Ja, interessant. Dann geben wir doch noch Tipps ab. Was sind eure Erwartungen an das Spiel, insbesondere das Ergebnis?
Meiner Meinung nach ist es eher so, dass Bayern relativ gut aussehen wird. Ja, wir haben jetzt hauptsächlich darüber gesprochen, wie es die Mannschaften defensiv lösen können, weil offensiv sind ja Varianten durchaus da. So vom Rhythmus stellen sich solche Spieler dann doch trotzdem gerne so ein, dass erstmal wenig Tore fallen. Trotzdem glaube ich, dass über 180 Minuten schon relativ viele Tore möglich sind. Ich könnte mir vorstellen, dass Bayern spielt zuerst auswärts.
Ja.
Das ist ja Guardiola eh immer komisch drauf und macht so komischen Stabilitätsfokus und gewinnt dann immer nicht deshalb. Könnte es vielleicht so nochmal ein 1-1 geben oder so. Vielleicht sogar 2-2 wäre auch nicht ganz unvorstellbar, wenn Real irgendwie was Frühes gelingt. Und dann normalerweise müsste Bayern im Rückspiel doch dominant sein und da glaube ich 2-0 oder so oder 2-1 oder 3-1, was in die Richtung. Glaube ich schon, dass sie da überlegen sind.
Also ich vermute auch, dass Bayern das am Ende relativ souverän durchbringt, weil Real momentan unter Ancelotti doch seine Stärken dann hat, wenn sie selbst mehr Ballbesitz haben und wenn sie den Gegner im Mittelfeldpressing schön auseinanderspielen können und wenn sie dann eher selber in einer verteidigenden Rolle sind, weil sie da halt eben nicht mehr so den Fokus haben, das schnelle Umschaltspiel auch nicht mehr so fokussiert wird. Also deswegen denke ich, so eine Anpassung zum Beispiel die mit Isco wäre auch interessant dann wirklich, dass man so einen speziellen Umschaltspieler auch hat. Ich bin gespannt, aber ich glaube doch, dass es relativ souverän für die Bayern am Ende ausgehen wird.
Insgesamt sind sie die komplettere Mannschaft, ne? Kann man eigentlich nochmal festhalten.
Auf jeden Fall. Und insbesondere, weil halt Real vom Defensivkonzept einfach nicht so vollständig ist.
Kein Bundesliga-Niveau. Wenn sogar der BVB Ballbesitz gegen die spielen kann.
Sehr auch Vorteil Bayern. Dieses problematisch oder unangenehm könnte halt werden, wenn es wieder so eine komische Flachheitsphasen gibt im letzten Drittel. Aber ich glaube, gegen Real hat man von der Dynamik her manchmal ein bisschen offenere Situationen, wo man das effektiver knacken kann als phasenweise gegen Man United. Und deshalb sehe ich auch Vorteil Bayern, wie gesagt.
Konstantin?
Ja, ich sehe auch Vorteil für Bayern, aber nicht ganz so extrem. Ich glaube, dass Real das durch einzelne Anpassungen regeln könnte. Also man muss darauf fixiert sein, dass man nicht, also was schon erwähnt wurde, dass man nicht zu offen steht, weil ist dann für gewisse Schnittstellenpässe ist man dann meistens komplett offen. Das muss verhindert werden, sprich im Zentrum da eine bisschen kompaktere Stellung, was auch gerade angesprochen wurde, eben auch vielleicht eher so Halbpositionen vor der dreifach sechs oder einfach sechs mit Doppelacht. Dadurch dann mehr Kompaktheit dann und gegen das Flachpassspiel im letzten Drittel mit diesem Kurzpassspiel gegen Bayern, ich glaube, das ist nicht ganz so das große Problem. Das große Problem ist, wenn man etwas aufrückt und dann überrascht wird, weil dann ist Real immer so, hat man im Klassiko gesehen, das waren eigentlich die entscheidenden Situationen, wo man dann ausgehebelt wurde. Ich glaube aber, dass es deshalb offen ist, weil im Umschaltmoment die individuelle Klasse von Ronaldo und Bale 1, 2, 3, 4 Tore bescheren könnten.
Vier?
Naja, über beide Spiele hinweg, gut, vielleicht drei oder so. Das ist eine Sache, da sind die Bayern trotzdem anfällig. Das ist vielleicht die einzige Sache. Also es könnte ein etwas miesen Sieg für Real könnte auch irgendwie rausspringen, dieser Sieg jetzt anfällig.
Ja, stimmt.
Also wo man dann am Ende vielleicht sagt, die Bayern waren überlegen, hatten Ballbesitzvorteile und dies und das, hatten bessere Torchancen, aber haben im Endeffekt 3-2 verloren, weil eben dreimal Ronaldo und Bale durchgestochen sind. Ob das jetzt jedem gefällt, ist die andere Sache, aber das ist zumindest nicht ausgeschlossen.
Können so schnell rennen.
Ja. Das ist simpel, aber Ancelotti ist aber ja auch ein sehr pragmatischer Trainer, muss man ja dazu sagen.
Ist aber nicht vielleicht gefährlicher, wenn sie aus dem Aufbau losrennen?
Habe ich ja auch gerade überlegt, aber ich bin mir da auch nicht so richtig sicher. Hängt ein bisschen davon ab, wie das hier was aufgezogen wird.
Kommt vielleicht auch noch darauf an, wenn dann, keine Ahnung, die ersten 30 Minuten im ersten Spiel gespielt sind, ob dann Ancelotti nochmal anpasst. Wenn er dann vielleicht auf Bayern reagieren kann oder wie auch immer. Weil ich sag mal, die Konstituierung des Mittelfeldes gerade ist ja noch nicht ganz so klar. Wie wird Modric angegangen? Macht das eher groß? Macht das eher Schweinsteiger? Wer steht tiefer? Wer steht höher? Und so weiter und so fort. Und auch, wie ist das Pressing von Bayern? Ist es vielleicht doch etwas tiefer als sonst? Da kommt es dann vielleicht auf Ancelotti an, dass er dann vielleicht nach 30 Minuten oder so oder nach eher vielleicht sogar noch etwas eher reagieren kann. Oder reagiert, nicht stoisch am Spielfeld ansteht.
Ja, da reagiert dann Guardiola auch wieder und gibt aufs Maul. Das ist halt immer das, was man zu befürchten hat bei Bayern.
Ja, dann reagiert Zidane als Co-Trainer.
Ihr müsst den Ball mehr halten und mehr Pässe zur Seite spielen, die keinen Raum auf ihn bringen. Das zeigt, da wird man Weltenspanner.
Okay.
Yeah, noch ein bisschen Zidane-Bashing. Woo.
Ja, damit abgehakt.
Ja, ich glaube, das ist der richtige Moment, das Spiel zum Wechseln.
Ich muss jetzt noch eine These raushauen.
Okay, eine finale These.
Cristiano Ronaldo sind taktisch gesehen der exakt gleiche Spielertyp.
Jetzt aber, das zweite Halbfinale. Atletico Madrid gegen Chelsea. Da hatten wir gesagt in unserer Vorschau, das sind zwei Teams, die eher reaktiv auftreten. Und da ist jetzt die große Frage, wer von den beiden wird denn dazu gezwungen oder möchte vielleicht von sich aus das Spiel kontrollieren. Ich wollte meine eigene Einschätzung der äußern, würde ich doch gerne mal eure Meinung dazu hören.
Keine von beiden Mannschaften, der Ball liegt dann im Mittelkreis und die will keiner haben. Es geht dann 180 Minuten so und dann geht es in die Verlängerung.
Diego rennt von der Bank aufs Feld, gib mir den Ball! Dribbelt einfach alle aus von beiden Mannschaften.
Im Vergleich zu beiden, man muss ja sagen, ich meine, natürlich sind die, also ist auch Atletico oft eher reaktiv unterwegs, aber auch nicht grundsätzlich. Das wirkt dann vielleicht auch immer so, wenn man dann oft sich so tief stellt, wenn man dann einmal, also wenn der Gegner einmal vorgestoßen ist, dann steht man eben oft zu tief und ist dann so reagierend. Ich glaube, dass im Vergleich von beiden Mannschaften, weil man ja immer sagt, okay, das ist jetzt Defensive gegen Defensive, dass da die Vorteile schon bei Atletico liegen. Die spielen das konsequenter, alles, vom Pressing, vom Angriffspressing bis zum Umschalten. Das geht geradliniger als bei Chelsea und Chelsea ist trotz dieses Umschaltfokus nicht ganz so kompakt. Muss auch dazu sagen, Matic ist ja auch nicht dabei, der vielleicht in der Premier League jetzt schon zu einem wichtigen Spieler geworden ist. Und ich denke auch, dass es noch einen Punkt gibt, wo Chelsea Probleme bekommen könnte, und zwar bei den tiefen Kontern von Atletico. Also wenn man aus der Tiefe heraus zum Beispiel Diego Costa schickt, der dann relativ gut abschirmen kann, dass da die Viererkette von Chelsea sich passiv verhält, sehr zurückzieht und dann Räume für Ablagen entstehen. Ich denke, das könnte zum Beispiel eine Sache sein, die Chelsea Probleme bereitet.
Das wäre auch genau meine Vermutung gewesen, dass vor allem, weil auch das erste Spiel ja in Madrid stattfindet, dass auf jeden Fall Atletico das übernehmen wird, den Spielaufbau so ein bisschen stärker durchzudrücken, weil da haben sie ja auch durchaus Konzepte, wie du gerade schon sagtest. Das wird so ein bisschen immer unterschätzt, wenn man sich so meistens die Spiele anguckt, wo sie dann gegen Barcelona oder Real oder so spielen. Und selbst gegen Real waren sie auch nicht die ganze Zeit passiv. Ich weiß nicht, ich habe ja auch die Spielanalyse gemacht für das Spiel gegen Sevilla, wo sie dann durch den Sieg die Tabellenführung übernehmen konnten, wo ich auch verstärkt auf die Offensivmechanismen eingegangen sind. Und da gibt's ja schon ziemlich viele auch. Also ich würde auch vermuten, dass es wahrscheinlich gerade im Hinspiel eher darauf hinausläuft, dass Atletico so ein bisschen die Initiative auch übernimmt.
Die sind auch im Hinspiel in Madrid, vielleicht auch über Angriffspressing, kriegen dann doch die eine oder andere Situation hin und gehen mit einem Vorsprung nach London. Dann ist Atletico zurzeit wahrscheinlich die einzige Mannschaft in Europa, die nicht den Bus parkt, sondern die parkt dann die Titanic. aber flexibel, also es ist 4-4-2, aber eben auch flexibel im Verschieben und auch in der Konstituierung der Bänder. Die können das auch schaffen, dann zu Null einfach zu spielen. Das ist Atletico zuzutrauen.
Ja, die nächste Frage war ja nach dem Drei-Phasen-Pressing von Atletico und wie Mourinho sich auch, darauf einstellen könnte. Konstantin, kannst du das Dreifarbenpressing mal einmal kurz erklären?
Das ist erstmal ein ganz hohes Angriffspressing mit vier, wenn zentrales Mittelfeld aufrückt, fünf Mann, dann geht das über in den Mittelfeldpressing, was sich aber immer wieder ändert, finde ich zumindest, ist relativ variabel, bis hin dann zu ganz tiefer Positionierung mit Viererkette am Strafraumstrich und eben ganz tiefes Mittelfeldpressing, was man ja auch bei Atletico eben sieht, wenn sie dann eben sozusagen immer so tief stehen und den Gegner nicht mehr in Strafraum oder in Elfmeterpunkt nähern lassen. Ganz kurz.
Atletico. Ja, sehr gut zusammengefasst.
Und natürlich auch die Übergänge sind bei Atletico eben auch, das muss man auch dazu sagen, drei Phasenpressing könnte man jetzt sagen, es ist eher so abgehackt und wenig Synergien, aber es ist ja genau eben das nicht, sondern es ist auch in den Übergängen sehr flüssig.
Ja, was halt insbesondere cool ist, ist, dass quasi die Pressing-Fallen dabei auch variabel verschoben werden. Ne? Also weil gerade, was du sagst, das flexible Mittelfeldpressing geht ja sehr darauf hin, quasi den Gegner ins Zentrum zu lenken, um halt in schon höhere, gute Ballgewinne im Zentrum zu haben. Dann wird quasi im Nachhinein dann die Pressing-Falle auf die Außen verschoben. Und wenn dann quasi der Gegner es schafft, aus diesem Mittelfeldtrichter, der aufgebaut wird, herauszuspielen, rücken ja dann die Außenverteidiger vor und dann fällt quasi die Mittelfeldkette neben den Außenverteidiger sehr eng, und das ist ja auch eine ganz wichtige Charakteristik, dass die Abwehrkette immer deutlich breiter steht als die Mittelfeldkette, gerade dann in den tiefen Phasen. Und dann sind die Pressingfallen eher außen. Ne?
Wie ist denn generell die Rückwärtsbewegung der Stürmer dabei? Sind die sehr aktiv oder sind die nur so ein bisschen, oder ziehen die sich nur zurück oder spielen die richtig rückwärtspressig?
Also am Anfang ist es so, dass sie wirklich auch vom Anlaufen, auch schon in den Angriffspressingphasen so sind, dass sie versuchen, die äußeren Spieler vom Spiel zu isolieren, dass also im Zentrum erstmal vertikal gespielt wird. Und wenn das gemacht wird, dann pressen sie wirklich von oben auf den Trichter nach, damit der Gegner also nicht durch einen Rückpass wieder irgendwie neu verlagern kann. Also die sind extrem aktiv, erst im Lenken und dann wirklich ins Zentrum und dann auch extrem stark im Rückwärtspressing, wobei natürlich immer einer sich dann auch direkt für den Umschaltmoment positioniert. Also das ist schon extrem gut und auch extrem aktiv in jeder Phase.
Ja, das ist dann glaube ich schon relativ interessant gegen Chelsea, weil Chelsea hat so, weiß nicht, die haben ja so ein ziemlich, Matthias Sammer würde sagen, Lätschern.
Ja.
Im gesamten Rhythmus, den sie spielen. So, man hat immer, also wenn man Chelsea guckt, ist immer so ein bisschen, man hat viel Zeit zum Durchatmen. Das mögen die ganz gerne und sind dann immer nur intensiv, wenn sie es gerade brauchen. Das könnte dann ein sehr unangenehmer Gegner vom gesamten Spieltempo werden für Chelsea, glaube ich.
Also ich würde auch vermuten, dass wir bei Chelsea diese dritte Phase, die ja eigentlich so die meistdiskutierte ist, gar nicht so häufig sehen werden. Weil das Spiel schon im Mittelfeld so hektisch wird, dass Chelsea wahrscheinlich versucht, die freien Räume, die dann auf außen entstehen, relativ direkt anzusteuern, um dann halt zum Beispiel Hazard oder so dann an den Bereichen ins Spiel zu bringen. Weil diese ganz tiefen Phasen entstehen ja wirklich, wenn der Gegner so ganz geduldig mit sehr schlauem Ballbesitz und Positionsspiel so nach und nach die Räume erobert, ne, und sich aber Atletico dann erst zurückzieht. Und deswegen glaube ich auch, dass das gar nicht so häufig stattfinden wird. Sondern dass es eher dann ein sehr hektisches Spiel wird oder dass generell Atletico versuchen wird, das Spiel sehr hektisch zu machen.
Wenn es in dieser zweiten Phase sehr vertikal wird, wie stabil ist denn dann Atletico, wenn es an so Ausnahmekünstler wie Hazard und so und Oscar geht? Sind sie da für individuelle Sachen ein bisschen anfälliger, wenn da richtig Kaliber kommen, oder denkst du auch, dass sie da immer noch sehr stabil sind?
Also die sind halt generell in allen Situationen, die irgendwie ein bisschen Improvisieren erfordern, also wenn dann mal so eine Falle nicht aufgeht, eigentlich auch extrem stabil und auch extrem so, dass die Mittelfeldspieler dann sofort nachrücken. Also ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass Ronaldo da mal irgendwie oder Bale oder so auf den Außen was gerissen hätte. Vielleicht habe ich auch einfach vergessen.
Jetzt im Viertelfinale gab es da schon einzelne Situationen. Da war Iniesta eigentlich zum Beispiel im Hinspiel der Einzige, der hin und wieder, wenn er so in den Halbraum gegangen ist, hin und wieder mal eine Aktion starten konnte, wo dann doch drei, vier Beine umspielt hat. Aber das ist selten passiert. Und trotzdem ist dann immer noch eine Kompaktheit im Zentrum da, um dann ja das Tor trotzdem zu verhindern. Also mein Hazard alleine wird es dann auch nicht reißen können.
Also das Problem ist, man braucht eigentlich immer zwei Spieler, um da wirklich in die Lücke zu kommen. Einen, der sich quasi außen an der engen Mittelfeldkette positioniert und einfach extrem stark im Ball verteidigen und ja, so ein typischer Nadelspieler, der sich dann quasi um den äußersten Mittelfeldspieler rumdreht, um dann den Pass in die Schnittstelle zwischen Innen- und Außenverteidiger zu spielen. Und dann läuft quasi erst der Außenstürmer ein und kann dann wirklich was reißen. Also quasi wie das 1-1 von Barcelona im Hinspiel auch gefallen ist. Das war eigentlich so die typische Situation, wie man Atletico betun kann. Aber da sind dann halt auch, also Iniesta ist wahrscheinlich schon der beste Spieler für genau diese Rolle. Da weiß ich nicht, ob Chelsea was Vergleichbares hat.
Ja, Oscar könnte schon.
Ja, Oscar und Schürrle könnten sowas auch, ne? Mhm.
Kombination. Vielleicht, also vielleicht Schürrle sogar als Neuner, der dann immer so ausweicht und dann den Durchbruch da mit initiiert. Wäre vielleicht eine Chelsea-Taktik. Ich weiß auch nicht, wie Mourinho sich darauf einstellen wird. Ich glaube, Mourinho ist ja in dem Spiel auch nochmal eine Unbekannte, wie er insgesamt das Spiel angeht. Ob er sagt, okay, wir bleiben defensiv, wir wollen doch mehr Kontrolle, bin ich mir echt noch nicht so sicher, weil, wie du schon vorhin gesagt hast, Chelsea ist eben sehr, sehr orthodoxes Spiel immer. Geht alles so geradlinig dahin.
Ja, und Chelsea hatte ja auch in der Liga häufig Probleme, wenn sie gegen sehr defensive Gegner gespielt haben.
Soll ich Lukas Tank noch einladen? Der ist gerade online gekommen.
Wir sprechen ja gar nicht über Barcelona. Kennt er sich auch mit Atletico aus?
Der hat jetzt gerade alle Champions League Viertelfinals geguckt. Ich tue ihn einfach mal dazu.
Wie ist das eigentlich bei Chelsea? Sind die bei ihrem Verteidigen auch mannorientiert, wie viele andere englische Mannschaften? Oder sind die dann so passiv, dass sie die ganze Zeit positionsorientiert bleiben?
Moin.
Das ist die richtige Antwort.
Sag ich auch, ja.
Hallo.
Hallo.
Wir haben gerade gehört, du hast alle Champions-League-Spiele nochmal durchgeschaut.
Was heißt nochmal? Ich habe sie alle einmal gesehen, bis auf die letzte halbe Stunde von Barca gegen Atletico.
Achso, ich hatte gedacht, du hast die am Stück durchgeschaut. Das wären dann 12 Stunden Fußball am Stück. Und
ist das wäre ziemlich geil und Anbetracht meiner Semesterferien auch durchaus möglich, aber nein. Ja, eben.
Dann erzähl doch mal was zu Chelsea.
Chelsea ist eine, je nach Sichtweise, herrlich oder fürchterlich pragmatische Mannschaft mit hervorragenden Einzelspielern in der Offensive.
Würdest du Chelseas Offensive zutrauen, dass sie Atletico knacken kann?
Das ist ein schlimm unberechenbares Spiel, würde ich sagen. Weil beide ja irgendwie so ein bisschen die sich halt Underdog wohlfühlen und die Frage ist, ob irgendeine der beiden Mannschaften der anderen den Gefallen tun wird, irgendwie im Stile eines Favoriten aufzutreten. Ja, ich glaube schon, dass sie denen wehtun können. Also ich meine, wenn sie ungefähr so ihre Chancen nutzen, wie sie es irgendwie in der Endphase gegen PSG gemacht haben, dann ja. Also nach dem Motto, wenn der einzige hohe Ball, der auch nur irgendwie vernünftig reinkommt, gleich zum Tor führt, dann ungefähr ja. Ich glaube insgesamt, dass Atletico weiterkommt.
Also das ist, glaube ich, jetzt auch die Tendenz, die wir bis jetzt hatten. Kleiner Punkt, der mir die ganze Zeit im Hinterkopf ist, was ist denn, wie sehen Atleticos Defensivstandards aus? Spielverlagerung, Podcast, einer sagt Defensivstandards, alle schweigen. So muss das sein, Jungs, so muss das sein. Scheiß auf Standards. Aber grundsätzlich könnte ich mir schon vorstellen, dass Mourinho dann eventuell über Standards was macht. Also wenn beide so stabil sind, dann könnte das eventuell noch ein entscheidender Faktor werden. Am Ende fliegt da Terry irgendwie durch die Luft und haut ihn ins Finale. David Lewis ruft laut, and no goal.
Wo ist das Rückspiel von Chelsea gegen Atletico?
Stamford Bridge.
Ich könnte mir da vorstellen, dass da irgendwie, ist Hazard schwerer verletzt? Der ist ja ausgewechselt worden, ich habe noch nichts gehört. Ist der wieder bald einsatzfähig oder ist der raus?
Waren jetzt noch keine Nachrichten zu irgendwie zu lesen, dass...
Ich hab auch nichts gehört, ja.
Was Schwereres ist, also ich glaube, das ist ja auch erst in 2 Wochen, also wird man das
ja schon... Ich sag 0-0 im Hinspiel und dann holt Hazard irgendwie im Rückspiel in der 85. Elfmeter raus oder sowas. In der umstrittenen Situation.
Alak verwandelt ihn.
Genau, ja.
Lampard schießt an den Pfosten und aus der Umschaltsituation heraus macht Diego Costa das 1-0.
Terry will den Elfmeter schießen und will ihn links reinmachen. Genau dahin würde Courtois gehen, aber Terry rutscht aus wie 2008 und versenkt ihn exakt im Winkel oder sowas.
Wow.
Ja,
so soll ich sagen. Eine gespiegelte Realität in der Zukunft und so.
Haha, Philosophiestudent.
Ja, ändert ja dann nichts. Fällt das 1-1, Arda Turan macht noch einen Durchbruch.
Also ich glaube auch, dass Atletico mindestens ein Tor nach dem Ballgewinn im Mittelfeld, also in der zweiten Pressingphase macht. Weil die beiden Sechser von Chelsea sind jetzt auch nicht so unglaublich pressingresistent, oder?
Also Luis würde ich schon einigermaßen pressingresistent einschätzen. Nicht unbedingt, weil er so die sehr intelligenten Entscheidungen trifft und das daher dem Pressing entgeht, sondern einfach, weil er irgendwie eine gewisse Zeit seinen doch sehr kräftigen Körper dazwischen stellen kann und dann halt irgendwie in letzter Sekunde den Ball noch wegspitzeln kann, sodass nichts Tolles passiert.
Ja, ist auch technisch gut einfach.
Aber was Physis und Aggressivität angeht, glaube ich, da steht Atletico Chelsea nichts nach, wenn sie nicht noch zwei Ligen darüber spielen. Also
ja, Chelsea insgesamt vielleicht nicht, aber David Luiz im Speziellen kommt man schwer hin. So.
Ja, okay, aber dafür ist Atletico ja dann auch im Zweifel zu dritt.
Ja, das ist, glaube ich, auch der entscheidende Punkt eigentlich, auch was wir gerade diskutiert hatten bei Aktionen von Hazard oder so, dass man dann immer wieder doch zwei Leute da hat, Minimum, die Situation dann im Zentrum zum Beispiel noch verteidigen.
Ja.
Also du hast eigentlich ganz selten bei Atletico irgendeinen Durchbruch, wo dann auf einmal keiner mehr da ist, wo dann freies Feld ist. Das ist eigentlich ganz, ganz selten. Dann fällt vielleicht ein Tor. Aber ich sag mal, das passiert vielleicht in den 180 Minuten einmal. Die Chance muss dann Chelsea auch nutzen und Atletico hat aber Möglichkeiten über Ballgewinne und schnelle Umschaltmomente via Costa, Turan, Koke.
Ja. Kann man das insgesamt so runterbrechen nach dem Motto, Atletico zwar die bessere Organisation ohne Ball, aber Chelsea im Zweifelsfall die besseren Individualisten mit Ball, wäre jetzt zumindest meine erste Idee. Also,
aber auch nur relativ knapp eigentlich, oder? Atletico hat die ganz durchschlagskräftigen Stürmer, die hat Chelsea so nicht ganz, eher die Mitspielenden, haben dafür die durchschlagskräftigeren Flügelspieler, aber du kannst ja auch nur zwei von denen aufstellen. Also hast Oscar dann, gut, dafür hast du auf der anderen Seite Diego, Foke. Ich weiß nicht, ich würde eher sagen, die sind ein bisschen anders geartet, aber so einen großen Qualitätsunterschied sehe ich da jetzt nicht.
Genau, also die Atletico-Spieler sind teilweise linearer ausgerichtet.
Sind nicht sogar die Atletico-Spieler so, dass sie von ihrer Art her die etwas brutaleren Durchbrüche, also vor allem auch die Durchbrüche in stabileren Situationen erzeugen, weil so Schürrle, Hazard, Oscar, auch Torres, so die würde ich, die sind ja alle eher so Spieler, die dann schon defensive Fehler bespielen und jetzt nicht so, also Diego Costa ist ja so, der, die kriegt in irgendeiner Situation Ball, wackelt und schießt auf einmal ein Tor, so.
Ja, ne, das ist eine Urgewalt, muss man so sagen. Aber auch die anderen, also auch ich sehe Arda Turan zum Beispiel, sehe ich in keiner Weise vom individuellen Punkt her im Nachteil gegenüber den Chelsea-Außen zum Beispiel. Ist vielleicht ein anderer Spieler, aber ist eben sehr straight und kann auch eine Durchschlagssituation schaffen, mit der dann vielleicht keiner rechnet, weil er auch körperlich eben relativ eine Maschine ist.
Ja.
Gilt dann für Diego Costa auch. So, also nicht Diego Costa, sondern Diego, ja, genau. der dann einfach mal Dribbling anzieht, auch wenn es keinen Sinn macht, aber irgendwie trotzdem durchkommt und dann einfach mal auf den Ball irgendwie reinschießt, hier jetzt Hinspiel gegen Barcelona. Ich glaube, vielleicht passt sogar in der taktischen Konstellation könnte Atletico da sogar so ein bisschen Vorteile haben, könnte ich mir vorstellen.
Um nochmal zu meiner Frage zurückzukommen, bevor Lukas dann dazu kam.
Sorry.
Wie das Pressing von Chelsea orientiert ist. Ist das ein bisschen mannorientiert zugeteilt oder eher nicht? Also gerade auf den Außen. Gibt es da eine klare Zuordnung? Außenstürmer, Außenverteidiger, Außenspieler?
In der Situation dann so, glaube ich. Nicht in der Grundhaltung.
Hm. Genau, aber in der Premier League war es zum Teil schon so zu beobachten in manchen Topspielen. Dass es dann relativ klare, strukturierte Orientierungen gab.
Ja, aber es wird nicht, also die Außenverteidiger werden jetzt nicht eng verfolgt oder so, aber keine Ahnung, Mourinho macht das ja immer so ein bisschen, dass schon jeder weiß, wen er im Zweifelsfall verteidigen muss, aber ohne dass da jetzt eine enge Mannorientierung besteht. So, sondern
genau, es ist im tieferen Moment, also wenn man dann tiefer steht, dann ist es schon klar, dann weiß auch Willian zum Beispiel, der dann ja auch ein bisschen mehr Defensivarbeit vielleicht verrichtet als noch vor einiger Zeit, der weiß dann schon genau, wen er dann anzugehen hat, aber eben erst, wenn dann man selber um den Strafraum herumsteht.
Ja, weil Atletico halt ja auch sehr viel so mit solchen Wechselbewegungen und so arbeitet, um gezielt sich selbst Räume zu schaffen. Und ob Chelsea für sowas anfällig ist oder ob die dann einfach passiv bleiben, das ist eigentlich die Frage.
Ja, ich glaube, da bleiben sie eher passiv, also das ein bisschen zusammenziehen und
gerade so diese Rückfallbewegung, zum Beispiel auch von Diego Costa und in den Zehnerraum oder diese einrückenden Bewegungen, ob die jetzt verfolgt werden oder ob die dann nochmal kurze freie Momente im Zehnerraum haben, das ist schon interessant für den Ablauf des Spiels. Also ob Atletico auch die Möglichkeit hat, die wirklich spielerisch einfach herzuspielen. Ne?
Wie war denn das, ich habe die Spiele jetzt gegen Paris nicht gesehen. Wie sah denn Paris eigentlich, also wie sah denn Paris im Hinspiel aus? Ich habe nur gesehen, Expected Goal war gar nicht gut. War, glaube ich, 0,8 insgesamt nur oder so. Also wäre da noch ein bisschen Abschlussglück gewesen, die drei Tore.
Das 2-1 war ein Freistoß, der eigentlich dumm verursacht wurde und dann auch Eigentor von Luis. Das 3-1 war auch, da hat sich ja Mourinho dann so echauffiert, wenn man das eigentlich auch nicht kassieren darf und auch Check dann nicht so gut aussah.
Das kommt ja, aber das fällt auch nur in der 90. so ein Tor, glaube ich.
Ja, gut. Okay. Ja, hat sich natürlich deshalb echauffiert, weil man geht damit mit einem 2-1 nach Hause. Man war schon stark überlegen, aber die Tore selbst waren jetzt nicht die großen Momente, zumindest 2-1 und 3-1, was ich so in Erinnerung habe.
Ja, und so generell, wie sah denn PSG aus?
Schon so lange her.
Da laden wir dich extra ein und jetzt so.
Komm, hier nur unqualifiziertes, keine Ahnung.
Du hast doch alles gesehen.
Ja, ich habe alles gesehen. Weiß nicht, also ich
kann
jetzt nur sagen, dass bei mir jetzt nicht der Eindruck hängen geblieben ist, dass PSG da jemals so richtig krass überlegen war und irgendwie Chelsea richtig an die Wand gespielt hat oder so ein Kram. Was ich hätte von PSG eigentlich mehr erhofft, muss ich sagen, nachdem ich bisher von ihnen gesehen habe.
Dann würde ich sagen, kommen wir auch hier zu den Einschätzungen. Wir haben es schon so ein bisschen gehört. Gibt es jemand, der sagt, Chelsea ist der Favorit? Weil bisher hatten eigentlich alle gesagt, Atletico knapp vor.
Ja, Mourinho.
Mourinho, ja, der muss wissen, ne? Na gut, dann haben wir das auch.
Schön abgehandelt. Kein Widerspruch, alles klar.
Ist doch gut, dann sind wir uns einig.